Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Filme der Woche in einer kinolosen Zeit. Was uns immerhin bleibt, ist das Heimkino und die Auswahl auf den Plattformen, die ist ja ziemlich groß. Heute hat unsere Kritikerin Anke Lewicke zwei Filme mitgebracht, über die wir sprechen. Zwei Netflix-Produktionen, die auch vielleicht mit Blick auf die beginnende Oscarsaison interessant sind. Da wäre einmal Hillbilly Elegy von Ron Howard. Der hat ja mit Beautiful Mind auch schon mal einen Oscar gewonnen. Vorlage ist der gleichnamige Bestseller von J.D. Vance, in dem der Autor von seiner Kindheit im Unterschichtenmilieu in Ohio erzählt und später dann von seinem Studium an der Elite-Universität Yale.
Die Route 23 führt zwar nicht nach Yale, aber ich bin dem Traum von etwas Besserem näher gekommen als alle anderen von uns. Ich konnte es sehen, es lag direkt vor mir, aber irgendwie wusste ich, dass der Weg dorthin steinig war. Aber es gibt keinen anderen Weg.
Ein Ausschnitt aus Hillbilly Elegy. Anke Lewicke, über den Film wird ziemlich viel gesprochen, weil er auch über das Amerika Donald Trumps einiges erzählt. Inwiefern, frage ich mich, das hört sich ja jetzt erstmal nach so diesem typischen amerikanischen Weg vom Tellerwäscher zum Millionär an.
Ja, deshalb wurde das Buch auch von der konservativen Presse gefeiert, weil es eben gezeigt hat, der amerikanische Traum ist möglich, der gesellschaftliche Aufstieg. Und von der liberalen Presse wurde das Buch 2016 gefeiert, weil es ein Schlüssel war zu einer Gesellschaftsschicht, die man medial, sozial und politisch eigentlich aus den Augen verloren hat, eben der Rust Belt. Und ja, man muss sich den Film so vorstellen, er übernimmt die Ich-Erzählung von G.D. Vance. Das ist ja ein autobiografisch angelegtes Buch, eine Sozialreportage könnte man auch sagen. Und wir sehen ihn, da ist er schon in Yale und gerade finden die Bewerbungsgespräche statt und er muss bei einer Kanzlei in den Semesterferien unterkommen, weil sonst hat er kein Geld, um weiter zu studieren. Und dann bekommt er einen Anruf von seiner Schwester, seine Mutter liegt mal wieder im Krankenhaus, jetzt eine Überdosis Heroin und dann der soll doch nach Hause kommen. Und er fährt dahin und währenddessen sehen wir in Rückblenden eben seine Geschichte. Und man muss sich den Film jetzt so ein bisschen von der Inszenierung vorstellen wie eine Expedition zu einem fremden Planeten. Das ist ein unheimlich touristischer Blick. Also wir lernen da zum Beispiel die Mutter und Großmutter kennen, zwei Frauen, die sehr jung Kinder bekommen haben, die so gefangen sind in einer Schleife von sozialem Elend und Arbeitslosigkeit. Und wir sehen aber nur die Symptome. Wir sehen Schreiereien, Gewaltexzesse, Drogenexzesse, aber wir sehen nie gesellschaftliche Zusammenhänge. Also dadurch wirken diese Figuren so wie ausgestellt und das Ganze ist auch noch so schön konsumierbar gefilmt. Also es scheint immer die Sonne, es sind so knallige Farben und der Film ist auch sehr prominent besetzt.
Ja, Amy Adams spielt mit und Glenn Close als Mutter, ne? Hat denn der Film bei diesen Einwänden, die Sie da gerade erwähnt haben, überhaupt eine Chance auf einen Oscar?
Das denke ich jetzt eher nicht. Man muss sich so vielleicht vorstellen, so vor 30 Jahren hat Hollywood diese Filme gemacht. Also diese Art, ah, wir gucken uns jetzt mal nicht bigger than stars, sondern im wirklichen Leben um. Und so spielen auch diese beiden Schauspielerinnen. Glenn Close hat so eine blonde Perücke auf, den Mund immer nach unten gezogen, rosa T-Shirts mit Tiermodellen. Motiven an. Ja, White Trash, aber überhaupt nichts Reales kommt zum Vorschein. Und Amy Adams, es ist ja immer dankbar, so Drogenexzesse zu spielen. Da kann man so zeigen, was man drauf hat. Aber die Tragik der Figur wird da auch nicht erzählt. Und der Film ist so insgesamt, würde ich sagen, ästhetisch sehr konservativ, weil er überhaupt keine Stellung bezieht. Also er ist haltungslos. Ich würde noch niemals sagen, oh, der romantisiert was, diese Tellerwäschergeschichte, sondern eigentlich hat dieser Film gar nichts zu erzählen.
Das ist schlecht. Der zweite Film ist ebenfalls auf Netflix zu sehen. Dick Johnson ist tot, hat in den Staaten bereits mehrere Kritikerpreise gewonnen und das scheint auf jeden Fall ein Kandidat für eine Oscar-Nominierung zu werden als bester Dokumentarfilm. Die Regisseurin thematisiert die Alzheimer-Erkrankung ihres eigenen Vaters. Ist das auch ja, so eine Art Therapie oder Selbsttherapie oder kommt das so rüber?
Ja, aber es kommt irgendwie doch ziemlich lustig und schräg rüber in diesem Film. Also die Mutter der Filmemacherin hatte bereits Alzheimer, ist daran gestorben. Und was sie damals besonders erschüttert hat, ist dabei zuzusehen, wie diese Krankheit von der Mutter immer mehr Besitz genommen hat. Und sie weiß, das besteht auch ihrem Vater vor. Er wird seine Erinnerungen verlieren. Deshalb auch schon der Titel Dick Johnson ist tot. Dabei ist der Vater ja noch physisch da. Und was sie jetzt macht, ist schon ein gewagtes Experiment. Sie stellt immer so Tode des Vaters nach. Also dann kriegt er eine Klimaanlage auf dem Kopf oder ein Brett vom Bauarbeiter, fällt die Treppe runter und dann hören wir es immer kappt und wir sehen auch einen Stuntman, dass das alles sehr inszeniert ist. Und sie macht das, um den Vater eben immer wieder zum Leben zu erwecken und gleichzeitig ist ja im Film der Tod eine Fiktion und dadurch wird eine Distanz geschaffen und mit dieser Distanz kann man vielleicht das langsame Sterben besser reflektieren, kann es auch anders verarbeiten und dann sind diese Szenen einfach auch ziemlich slapstickartig und komisch inszeniert.
Ich musste trotzdem auch an einen anderen Dokumentarfilm denken, der schon ein bisschen älter ist. Es gab mal Vergissmeinnicht, da hat ein Filmemacher seine Alzheimer-kranke Mutter bis in den Tod begleitet und da wurde damals schon diskutiert, ob er sie nicht vorführt. Also diese Nähe zum Vater oder zur Mutter birgt ja auch Risiken, ne?
Ja, auf alle Fälle. Aber das wird interessanterweise in dem Film auch immer mit einbezogen. Der Vater sagt auch an manchen Momenten, jetzt ist es mir zu viel. Also dann will er diese Inszenierung auch nicht mehr und sagt, das tut ihm einfach auch körperlich weh. Und dann hört es auch auf. Und gleichzeitig ist es aber so, dadurch, dass das mal inszeniert wurde, konnte die Krankheit nie verdrängt werden. Also man ist in einem permanenten Dialog mit dieser Krankheit. Und es gibt auch so unheimlich liebevolle Szenen, wo dann eben der Vater war Psychiater, dann wird eben das Büro gemeinsam ausgeräumt. Die Regisseurin holt ihn zu sich nach New York, er lebt dann im Apartment nebenan, wird so im Alltag integriert, kommt mit, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden, fährt mit in die Ferien und dann machen die Enkel dann auch einmal so eine schöne Schokoladentorte und dann platzt er eben rein und sieht eigentlich die Überraschung.
Nicht gucken!
Nicht gucken!
Hat er was gesehen?
Kannst du meinen Fernseher noch mal einstellen?
Ich glaube nicht, dass er was gesehen hat.
Hast du was gesehen?
Was denn? Ich habe irgendeinen Kuchen gesehen.
Du hast ihn gesehen. Aber zum Glück wird er es vergessen, oder?
He will forget, right?
Ja, da ist der pragmatische Umgang in dieser kleinen Szene schon drin und man kriegt mit, diese Alzheimer-Krankheit wird gemeinsam gelebt und auch erlebt in dem Film. Und diese Synchronisation ist so ein bisschen scheußlich, aber bei Netflix hat man ja die Möglichkeit, den Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu schauen.
Anke Lewicke über unsere zwei Filme der Woche. Dick Johnson ist tot und Hillbilly Elegy von Ron Howard. Dankeschön fürs Kommen.
Tschüss.